Viele aus meiner Generation sind hochqualifiziert. Wir sind digital fit und treten auch sehr selbstbewusst auf, weil wir ja auch wissen, dass der Arbeitsmarkt uns braucht.
Wir sehen schon eine klare Tendenz in den letzten Jahren, dass die Erwartungen immer seltener erfüllt werden von Gen Z.
Also wir wollen ja auch Leistung bringen, aber auch gleichzeitig gesund bleiben. Und für mich ist es nicht unbedingt ein Zeichen von Schwäche, sondern eher von Selbstverantwortung.
Wenn jemand sagen würde, 4 Tage Woche für Wohlbefinden, dann sage ich, dann bist du hier von der Einstellung zu dem Thema Arbeit einfach falsch.
Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post.
Und damit wieder herzlich willkommen bei Zukunftsorte, dem Transformationspodcast der Rheinischen Post und EUREF. Ich bin Lili Stegner und ich bin Millennial. Das ist die Alterskohorte derer, die in etwa zwischen 1984 und 1995 geboren wurden. Die genauen Zeitabstände sind da immer etwas variabel, je nachdem, wie man fragt. Millennials gelten als die ersten Digital Natives. Ihnen wird nachgesagt, dass sie Dinge kritisch hinterfragen und auf Diversität mehr Wert legen. Sie wurden aber auch oft als verweichlicht und empfindlich beschrieben. Vor meiner Generation gab es die Gen X und die Generation der Babyboomer, die in der letzten Vergangenheit einen zum Teil auch eher zweifelhaften Ruf bekommen hat. Warum erzähle ich das euch jetzt aber alles? Weil nach den Millennials, die ja nun alle über 30 sind und damit nicht mehr zu den ganz Jüngsten gehören, natürlich auch eine Generation nachfolgt, die Gen Z. Und weil es nun mal nichts Neues ist, dass sich ältere Menschen über Jüngere beschweren, hat auch die Gen Z ihr Fett weggekriegt. Elon Musk, Til Schweiger, aber auch Roland Mack, Geschäftsführer des Europaparks, und zahlreiche andere haben gesagt, diese Generation sei nun wirklich die faulste, die am wenigsten leistungsbereite und die sensibelste. Da stellt man sich die Frage, was ist dran? Weil schon Sokrates sich über junge Menschen beschwert haben soll, habe ich mir mal nicht einen Vertreter der Babyboomer-Generation dafür eingeladen, sondern zwei Menschen, die altersmäßig gar nicht so wahnsinnig weit auseinander sind. Maria Ines Groß arbeitet als Communications Manager bei EUREF und ist Gen Z. Sie kennt also ihre Altersgenossen und ist mit vielen Pauschalaussagen über sie ziemlich unzufrieden. Außerdem zu Gast ist Alexander Reinhold. Er ist CEO bei Convex Energy, die sich auf den Handel mit Energieträgern wie Strom und Gas spezialisiert haben. Er gehört auch zu den Millennials, hat als Chef in seinem Unternehmen aber eben auch die Sicht als Arbeitgeber kennengelernt. Sie sprechen darüber, wie sich die Gen Z nun auf dem Arbeitsmarkt schlägt und wie sie auf die Generation des jeweils anderen schauen. Getroffen haben wir uns an ihrem gemeinsamen Arbeitsort, dem EUREF Campus in Berlin. Maria, du gehörst qua deines Geburtsjahres zur Gen Z. Was glaubst du denn, so ganz allgemein gesprochen, unterscheidet euch als Generation von anderen Generationen?
Ja, also ich glaube, wir sind mit der Technologie aufgewachsen und es macht uns sehr schnell in digitalen Tools und Prozessen. Und ich denke, man muss uns definitiv nicht erklären, wie ein Computer funktioniert. Das ist für uns einfach Alltag, das ist für uns einfach normal. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, wir hinterfragen sehr viel. Also wir sind nicht bereit, Dinge einfach so hinzunehmen, nur weil sie früher so gemacht wurden.
Und Alex, du bist wie ich ein Millennial. Ja. Was würdest du sagen, was zeichnet uns so als Generation aus?
Ja, also ich habe früher immer gedacht, wir sind so die schlimmste Generation, die diesen Planeten je betreten hat, vor ungefähr 15 Jahren oder 10 Jahren. Ich glaube, der große Vorwurf, den wir damals bekommen haben, ich kann mich an etwaige Videos auf YouTube von Psychologen wie Simon Sinek erinnern, dass wir so eine Aufmerksamkeitsspanne von 3 Sekunden haben, Bücher nicht mehr lesen können und alles nur in Zusammenfassungen verarbeiten können, dass wir ständig Dopaminschüsse über Social Media brauchen und so weiter. Das waren so die großen Vorwürfe, wo ich mir auch selbst die Frage gestellt habe, oha, wie kann ich mich jetzt hier von meiner eigenen Generation differenzieren? Jetzt kommt direkt was Kontroverses am Anfang. Ich habe nicht gedacht, dass das in Gen Z nochmal seine Steigerung finden würde. Ich fühle mich jetzt irgendwie als Millennial doch ganz wohl. Aber ich glaube, da sprechen wir noch ein bisschen drüber.
Ja, aber das ist genau der Punkt. Also Dinge, die uns quasi vorgeworfen wurden, werden jetzt auch Gen Z vorgeworfen. Ne? Also es ist, ich meine, man muss ja auch sagen, das Beschweren Das sich beschweren über nachfolgende Generationen hat eine sehr, sehr lange Tradition. Also ich glaube, das ist schon im alten Griechenland passiert. Wird ja immer gerne dieses Sokrates-Zitat gebracht. Aber kommen wir mal zum Thema Arbeit und was das bedeutet. Was würdet ihr denn sagen? Ist Arbeit für euch eine Berufung, eine Erfüllung, ein Broterwerb, Selbstverwirklichung? Wie würdet ihr das einordnen?
Fang du bitte an. Ich bin mal gespannt, von der jungen Generation das zu hören.
Ja, also ich glaube, ganz ehrlich, wir müssen alle arbeiten. Da führt kein Weg dran vorbei. Und für mich ist es definitiv mehr als ein Broterwerb, weil ich habe mir ja meinen Job selber ausgesucht und ich bin ja auch überzeugt, dass ich den Job sehr gut mache. Und natürlich gibt es anstrengende Tage, doofe Tage, es passiert mal was. Aber ich würde behaupten, dass ich Spaß dran habe an meiner Arbeit. Und deshalb ist es für mich eine Mischung aus allem. Also klar, ich verdiene damit mein Geld mit meinem Job, aber es ist auch ein Stück Selbstverwirklichung.
Wie siehst du das?
Ja, ist halt eine sehr persönliche Frage. Ich glaube, unabhängig von der Generation wird man alle möglichen Antworten von A bis Z bekommen. Für mich persönlich war es eigentlich immer eine Form von Selbstverwirklichung. Es produziert halt auch Stolz auf das, was man schafft. Also Produktivität, Kreieren, Schaffen waren für mich immer große Themen im Bereich dessen, was ich als Arbeit definiere. Und letztendlich nicht nur finanziell, sondern generell von allem, was man tut, Unabhängigkeit sich zu schaffen. Ja, also nicht nur die finanzielle Unabhängigkeit, die man dann irgendwie bekommt, dadurch, dass man Gehalt hat, sondern generell unabhängig, autonom an Ideen arbeiten zu können. Und wie gesagt, ich habe das Wort Stolz vorher erwähnt, darauf am Ende auch stolz zu sein. Ja, das ist für mich, also Arbeit ist für mich ein Wert in sich. Mhm.
Und halt auch eine Möglichkeit, quasi die eigene Identität da auch ein bisschen mit reinzubringen.
Genau, ja.
Nun ist ja in der Arbeitswelt ein ständiger Generationenwechsel. Die Babyboomer-Generation geht langsam in Rente. Es dauert nicht mehr lange, da sind sie alle weg. Da sind sie alle in der Rente, in der Wohlverdienten. Dafür kommen immer neue Generationen nach. Was würdest du denn sagen, Maria, ist aus deiner Sicht so das größte Missverständnis über die Gen Z in der Arbeitswelt?
Ich würde sagen, dass behauptet wird, dass wir als faul gelten. Und ich finde, das stimmt einfach nicht, denn viele aus meiner Generation sind hochqualifiziert. Entweder haben sie eine sehr gute Ausbildung, einen Bachelorabschluss, einen Masterabschluss. Und wir sind digital fit und treten auch sehr selbstbewusst auf, aber nicht aus Arroganz, sondern weil wir ja auch wissen, dass der Arbeitsmarkt uns braucht. Und deshalb erwarten wir auch, dass die Arbeit zu uns passt und nicht andersrum.
Apropos kontrovers, Alex, würdest du das auch so sehen?
Ja, den letzten Teil, ja, der Arbeitsmarkt braucht euch bis zum gewissen Maß, sicherlich, klar. Wir sind halt auch, also ich vertrete ja sozusagen als Geschäftsführer einer Firma den Arbeitsmarkt. Wir sind auch daran interessiert, dass ihr mit Leidenschaft arbeitet und so weiter. Das heißt, jein, ich gehe da so halb mit. Was wir sehen ist, und ich tue mich ein bisschen schwer so, ich tue mich mit diesen Verallgemeinerungen etwas schwer. Ja? Also Gen Z in eine, ich denke, da sprechen wir vielleicht später noch ein bisschen drüber, aber so in eine Kategorie zu packen, alles schlecht und alles gut, das kann man mit nichts im Leben machen. Ja? Aber wir sehen schon eine klare Tendenz in den letzten Jahren. Ich bin auch aktiv in etwaigen Unternehmerverbänden, wo das auch ein großes Thema ist, wo man sich unter CEOs, unter Gründern unterhält, was man so als Trend sieht. Man sieht schon, dass die Erwartungen immer seltener erfüllt werden von Gen Z. Ja, das muss man einfach sagen. Das ist ein Trend, das ist ein Gesprächsthema.
Was sind das für Erwartungen, die ihr habt an die nicht erfüllt werden?
Ich glaube, man vergleicht sich mit sich selbst. Ja, ich komme aus einer Generation, die ja gar nicht so alt ist, ja, wo man noch an der Uni extremen Druck hatte, der Beste zu sein, um dann die besten Jobs zu bekommen, den CV aufzupolieren, die Karriereleiter, die oft im Bereich der Wirtschaft oder egal in welchem Bereich relativ typisch vorgezeichnet war, zu erreichen, sehr viel Ellbogen. Ja, und das meine ich gar nicht im negativen Sinne der Ellbogen, sondern wirklich halt Competition, Wettbewerb, in dem man sich wohlgefühlt hat und wo man der Beste sein wollte. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, was uns fehlt. Also diese Bereitschaft, hart zu arbeiten und harte Arbeit als was Positives zu sehen. Ja? Und ich hatte vorher schon das Wort Stolz erwähnt. Und ich glaube, das ist etwas, was uns so ein bisschen fehlt, dass einige Leute aus dieser Generation nicht mehr stolz auf ihre Arbeit sind und viel mehr über andere Sachen im Leben, andere Werte nachdenken, andere Beschäftigungen halt, Work-Life-Balance und so weiter und so fort. aber nicht mehr Arbeit als diesen Wert sehen, wo man am Ende sagt, eigentlich definiere ich mich damit, ich bin darauf stolz. Ja? Mhm. Und wie gesagt, das gilt nicht für alle. Wir haben Gen-Z-Mitarbeiter, die das absolut ausleben, aber wir sehen in Interviews immer mehr die Selbstverständlichkeit von Forderungen Richtung Leadership als sehr junioriger Mensch, die Selbstverständlichkeit von Forderungen wie weniger Arbeit, 4-Tage-Woche, Remote-Work und so. Und das geht alles in so eine Richtung, wo man sich denkt, ey, findet ihr Arbeit eigentlich, also definiert ihr euch über eure Arbeit oder ist das nur so etwas, was nebenbei irgendwie passiert? Und ich glaube, das sind so die Sachen, die wir sehen. Und dann auch vielleicht abschließend, als ich angefangen habe zu arbeiten, hieß es so Schlagwörter, so Buzzwords waren Extra Mile und ja, wer ist bereit, die Extra Mile zu gehen? Und ich habe das Gefühl, dass das nicht mehr cool ist. Früher war die Extra Mile richtig cool. Wenn man jemand war, der die Extra Mile geht, war das so, boah, geil, der Typ oder die Dame geht halt jetzt die Extra Mile. Ja,
Hustle Culture.
Ja, nicht, nein. Einfach mal, dass man sagt, genau wie Leute stolz sind, einen Marathon zu laufen oder wie Leute stolz sind, weiß ich nicht, ein Instrument zu spielen, dass man sagt, ich bin die Extra Mile gegangen, um wirklich gut zu werden. Und ich glaube, diese Haltung fehlt uns ein bisschen in der neuen Generation. Ich bin ja die ID-Generation davor und man denkt sich, wo ist das verloren gegangen?
Werte ist ein gutes Stichwort, denn die Gen Z gilt ja auch als total werteorientiert. Vielleicht sind es andere Werte als andere Generationen, die vorher hatten. Aber Maria, was würdest du denn sagen? Was sind dann so die Werte, die dir euch wichtig sind?
Ja, also auf jeden Fall respektvoller Umgang, das ist mir sehr wichtig und eine offene Kommunikation und ich möchte ein Arbeitsumfeld, in dem ich mich sehr wohl fühle und auch sicher fühle, wo ich auch weiß, ich kann auch mal Fehler machen, natürlich ist nicht jeder perfekt, aber ich möchte nicht einfach nur in Anführungszeichen funktionieren, ich möchte auch das Gefühl haben, dass meine Arbeit auch Sinn macht und dass mein Beitrag auch gesehen wird.
Und ist dieses die Extrameile gehen, etwas, was du beobachtest, was auch so in diesem Wertekanon eine Rolle spielt? Oder hast du das Gefühl, das ist, anders als Alex das gerade gesagt hat, vielleicht nicht mehr cool?
Nee, das sehe ich überhaupt nicht so. Also ich finde, alles, was du gesagt hast, könnte man auch auf jede Generation beziehen. Natürlich, ich bin jetzt auch nicht alle Gen Zs, jeder ist ein anderer Mensch, jeder hat Ziele. Aber ich würde von mir auch behaupten, dass ich sehr competitive bin. Ich bin auch so aufgewachsen, dass ich immer die Beste sein wollte. Ich wollte auch sehr gute Noten haben in der Uni und auch natürlich einen vernünftigen Job. Dementsprechend, ich glaube, das geht nicht nur mir so, sehr vielen. Natürlich gibt es natürlich diese Ausnahmen, aber genau, da würde ich jetzt nicht mitgehen.
Ich glaube, das ist genau die Frage. Ist die Ausnahme eher die Ausnahme oder eher die Regel? Ja? Und ich glaube, das Gefühl, was sich bei Unternehmern einstellt gerade, und wie gesagt, ich spreche ja jetzt auch ein bisschen für die Leute, mit denen ich mich unterhalte, ist halt die Frage, ist das eher die Ausnahme oder die Regel, beziehungsweise wie viele von euch, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, ja, wie viele von euch tappen in diese Falle, wenn ich es mal wertend sage, ja, und wie viele von euch eben nicht. Und ich muss ganz nochmal klarstellen, wir haben absolute Top-Leute aus der Gen-Z-Generation. Es ist nur schwerer, die zu bekommen.
Ja. Das ist ja der ganz große Disclaimer, der hier über dieser Folge steht. Ne? Also wir sitzen hier am Tisch mit einer Gen Z und einem Millennial, aber das heißt natürlich lange nicht, dass die stellvertretend für alles stehen, was geht ja auch gar nicht, was eine ganze Generation an Leuten macht. Aber
Ich hab noch eine Frage an Maria. Eine Sache, die wir sehen, du hast jetzt gerade gesagt, ich hab dir zugehört und du hast gesagt, Sicherheit ist für dich wichtig. Ja? Das ist jetzt keine direkte Frage, einfach mal ein Statement von mir. Ich würde gerne sehen, wie du darauf reagierst. Also ein Problem, was wir sehen, ist, als ich meine Karriere angefangen habe, in meinen ersten Jobs, so 2008 rum, da war der Ton vom Chef, wurde akzeptiert als ziemlich rau, immer im professionellen Bereich, ja, aber als ziemlich rau. Und man konnte mal auch wirklich sagen, Junge, das ist nicht gut, was du jetzt hier gerade ablieferst. Und du musst es anders machen, mit Leidenschaft, mit ein bisschen Kraft drin in der Stimme und so weiter. Wir sehen immer mehr, wenn ich sage wir, meine beiden Co-Geschäftsführer und ich, die alle aus, wir haben fast denselben Jahrgang, alle drei, dass das weniger, also Jahr für Jahr weniger akzeptiert wird, dass man mal so auf den Tisch haut. Ja? Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Viele Leute, die ich kenne, die aus dem Leistungssport, vor allem aus dem Teamsport kommen, tun sich damit massiv schwer, weil man vom Fußball oder Handball oder vom Basketball gewohnt ist, sich gegenseitig anzufeuern, sehr auf dem Spielfeld starke Kritik zu üben. Und wir sehen das als, also die Akzeptanz dieser Kritik, die ja konstruktiv, aber stark ist, als immer weniger akzeptiert an. Vor allem bei jungen Leuten. Und deswegen, du hast Sicherheit erwähnt. Deswegen würde ich gerne deine Meinung dazu gerne mal hören oder wie du das siehst.
Ja, schwierig. Also ich glaube, da würde ich ein bisschen mitgehen. Ich glaube auch, dass die Gen Z da vielleicht ein bisschen sensibler ist. Man erwartet schon von einer Führungskraft Respekt und vielleicht nicht dieses Härte, was du sagst. Ich finde, wir sollten alle definitiv kritikfähig sein. Nichtsdestotrotz finde ich, es muss konstruktiv sein und nicht einfach, weil man Chef ist, einfach mal rummeckern und rumschreien. Das muss alles seine Gründe haben. Und ich glaube, dass wir das schon akzeptieren, aber natürlich können wir uns auch denken, okay, das ist nicht normal, was hier gerade passiert und tschüss, ich bin weg. Ja.
Klar, dann sind wir gar nicht so weit auseinander.
Ist vielleicht auch das, was du vorhin gesagt hast, Maria, mit der Kommunikation, ne? Also, dass eine gute Kommunikation total wichtig ist zwischen den auch unterschiedlichen Führungsebenen. Das ist ja auch oft was gerade der Babyboomer-Generation, die ja größtenteils noch in den Chefsesseln dieses Landes sitzt, dass die eben nicht so besonders sensibel kommunizieren, offen kommunizieren, sondern dass das ein hierarchischeres und vielleicht härteres Regiment ist. Würdest du sagen, Alex, dass du als Millennial-CEO da ein bisschen was anders machst?
Ja, klar. Also erstmal, wenn man jetzt irgendwie mal diese Linie runtergeht und das als Hypothese mal nimmt. Ja, ich weiß nicht, ob das immer so stimmt, aber dass Babyboomer am härtesten kommunizieren, Millennials so etwas weniger hart und dann Gen Zs würden am weichesten kommunizieren. Nehmen wir das mal als Hypothese. Ich glaube, es gibt eine Ebene bei mir. Ich hatte nie Probleme damit, wenn einer hart mit mir kommuniziert. Ich glaube, das ist eher das Ding. Es ist einerseits die Frage, wie ich selbst kommuniziere, ja, deutlich. Ich glaube, das ist auch als Kind bei Eltern, sieht man immer die Fehler der Eltern und sagt, das will ich jetzt nicht machen. Mhm. Und ich glaube, Chefs haben mit mir teilweise unfassbar hart, unfassbar persönlich auch und degradierend kommuniziert. Aber ich habe das immer weggesteckt, weil mir das Lernen wichtiger war in dem Moment. Ich hatte teilweise Chefs, die eine absolute menschliche Katastrophe waren, aber ich wusste, ich konnte unter denen lernen und besser werden. Ja, Chefs, Trainer, ja, also im Sport auch, ja. Und das war es mir dann wert. Ja. Ich habe mir aber gedacht, wenn ich irgendwann mal Chef bin, also vor einigen Jahren habe ich mir gedacht, wenn ich irgendwann mal Chef bin, ich glaube, ich kann Leute gleichzeitig motivieren, also gleichzeitig auf demselben Level motivieren, aber ich muss nicht so hart sein. Ja. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich auch immer wieder anpassen muss. Ja. Also gefühlt, das ist ein Gefühl, das ist statistisch jetzt nicht belegt, aber vor 3 Jahren oder 4 Jahren hatte ich das Gefühl, dass ich noch härter kommunizieren konnte als jetzt. Und ich habe das Gefühl, dass die Akzeptanz der harten Kommunikation immer weiter runtergeht und ich oder wir als Chefs uns oft auf Eierschalen bewegen, weil man nie weiß, wie nimmt die Person aus der Generation das jetzt an? Hast du danach wieder Drama? Drama frisst Zeit, frisst Produktivität, frisst Geld am Ende. Ja, das ist hartes Business. Und das ist so das Dilemma, in dem ich und wir uns befinden mit Blick auf Kommunikation. Also kurz gesagt, ja klar habe ich meine Kommunikation angepasst, aber ich habe das Gefühl, dass das Fordern nach noch weicherer Kommunikation größer wird. Und dann kommt für dich als Chef irgendwann der Punkt, naja, will ich wirklich diese Kultur haben? Und dann macht man Cuts und stellt entweder Leute aus älteren Generationen ein oder sehr selektiv Leute aus der Gen Z-Generation. Ja, und das sind so Dilemma, die mich nerven, massiv nerven, weil du willst nicht im Porzellanladen sein in deiner Firma. Du musst nach vorne kommen und kannst nicht Rücksicht auf alles nehmen, weil du musst schon so viel Rücksicht darauf nehmen, dass du Geld machst, damit du am Ende die Gehälter bezahlen kannst, damit der Laden läuft und damit es am Ende auch Wachstum gibt und alle glücklich sind. Ja.
Dann ist es am Ende vielleicht auch eine Werteverschiebung, wenn Maria, ich hatte dich am Anfang gefragt, was sind die Werte, die dir wichtig sind. Du hast relativ schnell diese Kommunikation, diese gesunde genannt und du, Alex, jetzt eher das Lernen, das nach vorne kommen. Vielleicht hat sich da einfach in der Rangliste etwas verschoben. Damit will ich nicht sagen, dass das jeweils andere für den anderen unwichtig ist, aber vielleicht hat sich da die Wichtigkeit verschoben. Ich würde gerne zum Thema Arbeitsumfeld kommen. Also es wird immer wieder diskutiert über Arbeitszeitreduzierung, über 4-Tage-Woche, Work-Life-Balance. Wie reagierst du, Alex, als Chef, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich hätte gerne nur eine 4-Tage-Woche, weil mir ist mein Wohlbefinden wichtiger als die 5-Tage-Arbeit?
Dann würde ich sagen, such dir einen anderen Job. Das würde ich knallhart sagen. Wenn jemand sagen würde, ich habe noch einen zweiten Job nebenbei, den ich gerne einen Tag die Woche machen würde. Oder ich habe 2 Kinder zu Hause und wir kriegen das als Familie gerade nicht hin. Deswegen 4 Tage würde ich sagen, alles klar. Aber wenn mir jemand sagen würde, 4 Tage Woche für Wohlbefinden, dann sage ich, dann bist du hier von der Motivation und von dem von der Einstellung zu dem Thema Arbeit einfach falsch. Punkt. Sagen wir auch in Interviews. Ja.
Maria, fändest du das gut?
Ich glaube, ich bin hier kein gutes Beispiel für Gen Z, weil ich möchte keine 4-Tageswochen, ich möchte auch 5 Tage die Woche arbeiten und ich glaube, ich kann schon verstehen, dass es Menschen gibt, die irgendwie das Bedürfnis haben, nur 4 Tage zu arbeiten oder sie haben andere Verpflichtungen. Natürlich gibt es natürlich Mütter oder wer weiß, hat einen anderen Job und will irgendwie was machen. Aber ich bin auch für 5 Tage die Woche arbeiten. Natürlich muss man dann auch gucken, wie die Bedingungen sind. Man hört ja auch oft, Gen Z verlangt sehr viel. Homeoffice, ganz viele Benefits und da muss man auf eine gute Balance achten. Ich glaube zum Beispiel zum Thema Homeoffice, wenn man das jetzt als Vorwurf nimmt, ich finde, wer noch denkt, dass Homeoffice ein Luxus ist, der lebt wirklich hinterm Mond, weil für viele ist es wirklich eine Möglichkeit, effizient und produktiv zu Hause zu arbeiten in voller Ruhe. Nicht jeder kann im Großbüro arbeiten, aber ich finde, es sollte nicht das Hauptargument sein, warum man sich für ein Unternehmen entscheidet.
Hast du denn das Gefühl, dass das von jetzt gar nicht mal nur von Chefs und Vorgesetzten, sondern vielleicht auch von älteren KollegInnen irgendwie komisch gutiert wird, wenn man solche Sachen sagt?
Ja, definitiv. Bei uns war das ja früher ganz anders. Wir hatten das gar nicht. Wir haben doch richtig gearbeitet. Können sie reden, was sie wollen, aber ich glaube, um mal ganz frech zu sein, uns juckt das nicht.
Wie reagierst du auf solche Forderungen?
Das kann ich noch. Das ist eine der, ich weiß nicht, wenn es eine Forderung ist, also wenn irgendwie harte Regeln gesetzt werden, ich will 4 Tage die Woche im Homeoffice arbeiten oder 3 Tage, da reagiere ich schon allergisch drauf, weil, also ich habe mal versucht, Research zu machen, wie die Produktivität sich verhält gegen Homeoffice. Es gibt keine einhellige Meinung, ja, und ich glaube, das geht auch gar nicht, weil Firmen so unterschiedlich sind. Meine persönliche Meinung ist, alles, wenn man versucht, sich halbwegs okay zu ernähren, ist alles in Maßen immer gut. Ja, dasselbe sehe ich mit Homeoffice. Mit Blick auf dynamische Firmen wie uns, wir haben keine Homeoffice-Policy. Das liegt aber daran, dass wir eine Commodity-Trading-Firma sind und eine Energie-Trading-Firma sind, wo Leute an Stationen arbeiten, die sie zu Hause nicht aufstellen können. Ja, mit 8 Bildschirmen und hochperformanten PCs. Ja. Und wir haben halt so ein Loyalitätsding, dass wir sagen, wenn unsere Händler 5 Tage die Woche hier sein müssen, ist es nicht fair gegenüber den Händlern, wenn alle anderen dann im Homeoffice schwirren. Ja, das ist ein sehr spezieller Fall. Aber was ich meine ist, in sehr dynamischen Firmen, gerade Startups, 5 Leute, 6 Leute, 7 Leute, 10 Leute, 20 Leute auch noch, ist Brainstorming, Kreativität, Impulse, Teamwork so wichtig, dass ich nie, ich persönlich, eine Firma gründen würde, die 100% Homeoffice hat. Aber ich kenne sehr erfolgreiche Startups, die wiederum im 100% Homeoffice-Modus sind. Ja, also ich glaube, es gibt keine richtige Antwort. Meine persönliche Meinung ist, alles in Maßen.
Das heißt, es ist auch immer eine Einzelfallentscheidung. Es kommt wahrscheinlich auch auf den Mitarbeiter an, die Mitarbeiterin. Es ist ja, wie du gerade schon gesagt hast, manche Leute arbeiten besser, wenn sie irgendwie ein bisschen Trubel um sich drum herum haben. Andere brauchen mehr Ruhe. Würdet ihr denn sagen, dass diese ganzen Forderungen, die, ich sag mal, der Gen Z immer so nachgesagt werden, ob das jetzt im Einzelfall so stimmt, ist eine andere Frage. Flexibilität, Homeoffice, mehr Sinn auf der Arbeit, sind das Luxusanforderungen, die quasi on top kommen auf einen idealerweise guten Job? Oder sind das Grundbedürfnisse, die Arbeitgeber vielleicht heutzutage auch einfach gewähren müssen, wenn sie noch gute Leute haben wollen?
Also wie gesagt, ich denke, das ist keine Luxusforderung. Bei uns ist es aber ähnlich. Hier auf dem Euref Campus, es ist ein Innovationscampus. Ich meine, wir leben hier und es gibt ja auch viele Gastro-Leute, die können ja kein Homeoffice machen.
Klar.
Bei uns ist es auch anlassbezogen. Und ich finde es sehr wichtig, wenn man gerade zum Beispiel ein Projekt hat, wofür ich super viel Ruhe brauche, dass ich die Möglichkeit bekomme. Und das wird mir auch gegeben, also je nach Kommunikation. Und wenn die Kommunikation vorhanden ist und es auch Vertrauen gibt, dann ist es für mich auch kein Problem. Ich denke aber nicht, dass es eine Luxusforderung ist, aber es ist auch keine Selbstverständlichkeit.
Kommt drauf an, ja. Also wir müssen uns als Arbeitgeber definitiv bewegen. Das ist Fakt. Ja, Convex Energy, die Firma, die ich vertrete als Geschäftsführer, wir haben auch massiv investiert in Fitnessstudio und in einem Bistro, wo es gesunde Snacks und Getränke gibt und so weiter. Das machen wir natürlich, um das junge Talent von den Top-Universitäten mit wenig Arbeitserfahrung, also juniorige Talente zu uns zu ziehen. Ja, und da muss man schon ein bisschen mehr machen. Der Prozess hat angefangen sicherlich schon in den 90ern mit Google. Hm. Ja, also das ist jetzt nicht irgendwie etwas, was ich nur, wo ich jetzt die Gen Z beschuldigen würde. Ja, ich glaube aber die Selbstverständlichkeit, das ist auch so, jetzt kann man nur ein bisschen weitergehen und sagen, wir sind eine Wohlstandsgesellschaft und wir haben uns über die Jahrzehnte und Dekaden und Generationen immer mehr an Wohlstand gewöhnt. Und ich finde es teilweise verstörend, wie sehr Leute sich dann halt daran gewöhnen und das als selbstverständlich sehen. Das ist für mich der Teil, der mich persönlich nervt. Ich merke das bei uns in der Küche. Ja? Wenn bei uns in der Küche die Reinigungskraft ausfällt, denkt keiner mehr drüber nach, seine Sachen sauber zu machen. Mhm. Ja? Wo ich mir denke, kann doch nicht sein. Also es kann doch wirklich nicht sein. Früher mussten wir alle im Büro unsere Kaffeetassen reinigen. Ich höre mich jetzt an wie so ein alter Greis, der sagt, früher war alles besser, aber das meine ich, das sind so basic Sachen für mich, wo die Leute einfach mal drüber nachdenken sollten, ist das etwas, was wir jetzt verlangen sollten? Und wo ich ein bisschen allergisch reagiere, und das haben wir sehr oft in Interviews, ist, wenn Leute sagen, ja, ich will mindestens 3 Tage Homeoffice, ich will mindestens 2 Monate im Jahr aus dem Ausland arbeiten und ich will eine 4-Tage-Woche. Und das ist jetzt, hört sich nach einem extremen Beispiel an, aber das ist kein extremes Beispiel. Das ist etwas, was wir am laufenden Band bekommen. Und da denke ich mir, boah, jetzt gerade läuft es noch ganz gut. Wir hatten 1-2 Wirtschaftskrisen in den letzten Jahren, ja, und also gerade im Investitionsbereich mit Blick auf Zinsen und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass die Leute sich so ein bisschen zu wohl fühlen, weil es wird nicht immer so blumig sein. Und ich habe da so ein bisschen so ein Störgefühl, das als selbstverständlich anzusehen.
Damit würde ich auch gerne zum nächsten Thema kommen, und zwar das Thema Belastbarkeit. Der Gen Z wird ja auch gerne vorgeworfen, sie wäre nicht mehr belastbar und das sind alles zarte Pflänzchen, die man umhegen muss. Maria, würdest du sagen, das ist eine berechtigte Kritik oder ist das überhaupt gar kein Kriterium mehr, was du eigentlich siehst?
Also ich habe noch nicht so wirklich darüber nachgedacht. Ich glaube aber, dass belastbar zu sein trotzdem sehr wichtig ist. Aber nicht um jeden Preis. Also wir wollen ja auch Leistung bringen, aber auch gleichzeitig gesund bleiben. Und für mich ist es nicht unbedingt ein Zeichen von Schwäche, sondern eher von Selbstverantwortung. Ich hatte es schon mal, einen Job, bei dem ich wirklich bis zum Geht nicht mehr ausgebeutet wurde. Und ich mir dachte, okay, muss das jetzt sein? Für welche Bedingungen? Es hat nicht gepasst und ich bin weg.
Das ist dann auch quasi die persönliche Konsequenz, die man ja ziehen kann, wenn man in der Lage ist. Dass diesen, ich sag mal, Luxus hat ja leider auch nicht jeder. Alex, wie würdest du das denn sehen? Solche Sprüche wie Gen Z kann nichts mehr, will immer nur, ist nicht belastbar. Wie stehst du dazu?
Also mentale Gesundheit ist extrem wichtig. Ja, und ich glaube, das haben wir Millennials auch schon erkannt. Aber ich würde eine deutliche Tendenz dahin gehen, dass die Leute immer zarter werden. Ja, also die Belastbarkeit geht schon runter im Kollektiv, muss ich sagen. Also das ist meine Beobachtung. Ja.
Also nicht nur bei Gen Z, sondern bei anderen?
Vor allem bei Gen Z. Okay. Ja. Das, was so als Neues in den Arbeitsmarkt strömt, ja, die jungen Menschen. Ich sehe die Belastbarkeit als deutlich geringer an. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, das ist so ein Ding, das sieht man in Berlin vor allem, weil man hier von den Universitäten, vor allem von der TU, wirklich Leute aus allen Kulturkreisen reingespült bekommt, als in den Bewerbungen, dass es tatsächlich einen kulturellen Unterschied gibt, was Belastbarkeit angeht. Also mir ist aufgefallen, dass Mitteleuropäer deutlich, das ist ein sehr kontroverses Statement, was ich abgebe, weil es basiert wirklich auf vielen Beispielen, die ich habe, bei uns in der Firma, aber auch mit anderen Unternehmern. Mitteleuropäer, Deutsche, Franzosen, Holländer sind nach meinem Empfinden deutlich weniger belastbar als Menschen, die vor relativ kurzer Zeit nach Deutschland gekommen sind, aus Indien, China, Südostasien, dem Nahen Osten. Da habe ich das Gefühl, dass diese Selbstverständlichkeit der, ich will mich nicht zu sehr belasten, noch nicht so Übergriff genommen hat. Und wir sehen das ziemlich klar, wenn wir einen deutschen Gen-Zler einstellen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, und nochmal, keine Pauschalisierung, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Belastbarkeit geringer ist als bei einem, sag ich mal, anything that's east, ja, also als bei einem Russen, Inder, Chinesen. Da habe ich das Gefühl, dass da die Belastbarkeit höher ist.
Maria, du nickst.
Also ich kann jetzt erstmal nur von mir sprechen. Das ist natürlich wieder von Fall zu Fall anders. Ich habe auch einen Migrationshintergrund. Ich bin halb Peruanerin, halb Deutsche. Und ich bin in Brandenburg aufgewachsen und wohne aktuell Berlin-Rand. Und Ich fahre tatsächlich jeden Tag über eine Stunde hierher, über eine Stunde zurück und bin hier meine 9 bis 10 Stunden. Und ich würde sagen, ich mache einen sehr guten Job und auch von mir behaupten, ich bin sehr belastbar. Aber wie gesagt, alles in diesem gesunden Raum. Natürlich nichts, wo man denkt, okay, was ist mit der los? So.
Ja, also ist vielleicht auch so ein bisschen die Waage zwischen Leistungsbereitschaft zeigen, aber auch nicht diesen Burnout-Stolz. Den gibt schon Leute, die das auch so ein bisschen vor sich hertragen, wie doll sie sich überarbeiten. Ne?
Aber ich glaube, das schützen wir Millennials ganz gut. Weil ich glaube, dieses Phänomen Burnout oder Depression, ist ja eigentlich Burnout, ist ja eigentlich eine Depression, die daraus resultiert, dass man Sinnlosigkeit in seinem Schaffen oder in seiner Arbeit oder in dem, was man einfach im Leben tut, sieht. Ja, eine massive Sinnlosigkeit. Und davon auch noch zu viel machen muss dann am Ende. Ja. Ich glaube, dafür sind wir schon stark sensibilisiert, also Leute aus meiner Generation. Aber ich glaube, das ist dann wirklich nochmal das Thema, was ist in Maßen. Ja. Es gibt, die Mitte ist irgendwo zwischen, wir ballern jetzt nur und ich kann mich gar nicht belasten. Also das gesunde Maß ist irgendwo in der Mitte, das ist das, was ich damit sagen will.
Wie so oft im Leben, die goldene Mitte. Ne?
Genau.
Ich würde gerne noch zum Thema Verantwortung kommen, denn Gen Z, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, sind jetzt auch nicht mehr so jung, alle in ihrer Gesamtheit, dass sie nicht auch langsam schon in Führungspositionen reinkommen könnten. Will die Gen Z überhaupt führen und gestalten oder scheut sie sich ein bisschen vor Verantwortung? Maria, was würdest du sagen?
Ich finde, das kann man nicht pauschal sagen. Ich bin 24 und ich bin noch sehr jung und ich würde auch sagen, Gen Z ist allgemein immer noch sehr jung. Also viele von uns stehen erst am Anfang ihrer Karriere. Ich habe wirklich super viele Freunde, die noch studieren, noch einen Bachelor sind, einen Master oder Staatsexamen machen. Also wirklich viele sind noch im Studium. Aber natürlich muss ja auch jeder erstmal seinen eigenen Weg finden und sich entwickeln, auch Fehler machen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, irgendwann ein Team zu führen, aber das geht ja nicht von heute auf morgen. Verantwortung zu übernehmen heißt ja nicht unbedingt sofort Chefin sein, sondern erstmal Stück für Stück zu wachsen. Aber ich würde sagen, ich kann es mir schon sehr gut vorstellen. Ich möchte auch Verantwortung tragen. Ich muss aber natürlich noch viel lernen. Also mit meinen 24 Jahren kann ich jetzt kein vielleicht nicht unbedingt ein CEO sein.
Das vorausgesetzt. Es gibt ja auch andere Jobs, in denen man, wenn man vielleicht nicht studiert, sondern eine Ausbildung macht, schon länger im Job ist. Das ist ja auch wieder von Branche zu Branche unterschiedlich. Alex, würdest du denn sagen, in deiner Wahrnehmung, was du so mitkriegst, sind die Vertreter der Gen Z, die du so in deinem Arbeitsleben hast, die dir begegnen, siehst du da Potenzial? Siehst du da, dass Leute Bock haben auf Führung, auf Verantwortung?
Ja, sehe ich. Also das ist, glaube ich, für mich kein großes Thema bei den Gen Z. Ich glaube, die Arbeitseinstellung per se ist das Problem. Aber ich glaube, Leute, die dafür gemacht sind, Führungskräfte zu werden, haben diesen Hunger halt ja irgendwo in sich drin. Und das sind auch nicht viele. Und das waren nie viele. Ich glaube, dass der große Unterschied, den ich sehe, ist so ein bisschen die Ungeduld. Ja, also ich habe oft das Gefühl bei der jüngeren Generation, dass man sehr viel, sehr schnell will. Das wollte ich auch, aber irgendwann kam halt der Reality-Check. Oh, ja, ich muss mich erstmal ein bisschen beweisen und bevor ich lerne zu führen, muss ich lernen zu folgen. Und ich glaube, das ist das Einzige, was ich so ein bisschen als Tendenz sehe. Aber die Führungskräfte sein wollen, die machen das sehr klar und die investieren dann auch und da ist auch normalerweise die Bereitschaft zu arbeiten höher. Also da sehe ich nicht so das Generationenproblem, wenn ich ehrlich bin.
Das heißt, das ist eher ein Unterschied in der Persönlichkeit als jetzt unbedingt im Geburtsjahr.
Genau.
Maria, das deckt sich ja auch mit dem, was du so sagst. Wir sprechen in dieser Staffel von Zukunftsorte ja über das Thema Talente der Zukunft und zu Talenten gehört auch immer, dass sie lernen, dass sie gefördert werden, dass sie Förderung auch annehmen. Maria, was würdest du sagen, lernt deine Generation vielleicht auch anders als Generationen vorher? Wir haben vorhin schon über Aufmerksamkeitsspannen gesprochen, alle diese Dinge, die ja beim Lernen irgendwie auch eine Rolle spielen.
Sehr gute Frage. Also ich glaube auf jeden Fall durch die Erfahrung, die wir selber machen. Ich glaube aber Erfahrung nur teilweise. Natürlich, jeder macht hier sein eigenes Ding. Aber es gibt ja auch neue Plattformen wie TikTok, Instagram und ich würde von mir auch sagen, ich scrolle sehr gerne durch TikTok, einfach weil ich da auch gerne von anderen lerne. Es gibt viele Menschen, die da über sich selber berichten, auch über den Job. Also es gibt wirklich unendlich viel. Ich meine, sogar die Tagesschau ist auf TikTok. Ich gucke auch Tagesschau auf Instagram viel schneller, als es überhaupt im Fernsehen läuft. Dementsprechend gibt es da wirklich super viele Möglichkeiten. Also Erfahrung ist sehr wichtig, aber man kann online auch wirklich sehr viel lernen.
Das heißt, du bist schon auch froh um die neuen Möglichkeiten, die es ja auch einfach technisch und im Angebot gar nicht so gab vorher, dass man sich schneller austauschen kann und dass man Social Media vielleicht auch nutzt für so Personal Growth Geschichten.
Auf jeden Fall. Also ich könnte es mir jetzt nicht ohne vorstellen.
Alex, du hast gerade schon das Thema Ungeduld angesprochen. Findest du denn auch oder würdest du sagen, viele Gen Z-Vertreter sind zu ungeduldig für ein echtes Wachstum, für ein Lernen, was auch irgendwie ein bisschen nachhaltig ist? Ist es da auch, siehst du da dieses schnelle Konsumieren und schnelle wieder vergessen, was ihnen oft vorgeworfen wird?
Ja, absolut. Das Problem hat angefangen mit uns Millennials, ganz klar. Also die Verfügbarkeit an Informationen ist Teufel und Segen gleichzeitig. Ja, es ist so viel Information verfügbar, dass man nicht mehr annähernd alles konsumieren kann oder annähernd strukturiert konsumieren kann. Das heißt, ich glaube, jeder versucht für sich herauszufinden, wo bekomme ich meine Informationen her, wie bekomme ich die, und wir alle laufen Gefahr, in einen Strudel zu geraten und uns nicht mehr objektiv oder äquidistant zu informieren, sondern in irgendeinen Pro-X oder Pro-Y-Strudel zu geraten oder Anti-X und Anti-Y, was noch schlimmer ist als Pro. Und ich glaube, das zieht sich in alle Bereiche des Lebens. Ja? Also man ist gewohnt, ein 30-sekündiges Video sich anzuschauen, um sich über den Ukraine-Konflikt zu informieren und eine Meinung zu bilden. Und gleichzeitig ist man jetzt auch, das programmiert einen zu denken, oh cool, ich kann jetzt Geschäftsführer oder CEO oder CTO oder CFO werden in 2 Jahren, weil alles geht ja so in 30 Sekunden. Ich kann den Ukraine-Konflikt in 30 Sekunden, ich übertreibe jetzt natürlich,
ja, klar,
in 30 Sekunden verstehen, also kann ich auch CEO in einem Jahr werden. Ja, und ich glaube, da ist, ich meine, wenn ich auf mein Leben zurückgucke, ich bin jetzt 37 und ich hab so oft gedacht, dass ich Sachen verstanden habe, bis ich kurz später erst realisiert habe, wie unfassbar dumm ich früher war. und ich glaube, ich weiß nicht, wie das zu bewerkstelligen ist, aber die neuen Generationen müssen merken, dass es diese Reise einfach gibt und dass man Geduld braucht im Leben und dass Antworten irgendwann kommen, aber manchmal dauert es halt einfach. Und das sehe ich halt nicht, diese Ungeduld da. Und die hat auch was Positives, muss ich auch noch dazu sagen.
Das wäre meine nächste Frage.
Genau, weil das erzeugt dann auch so, zu wollen ist ja gut. Ja? Also etwas zu wollen ist gut und das sollte dann motivieren. Und wenn man es schafft, diesen Willen, etwas zu erreichen in Aktion und am Ende wieder das Thema Arbeit zu packen und Produktivität zu packen, dann ist das was sehr, sehr Gutes. Ja? Ich will Rockstar werden. Cool. Dann lern die Gitarre oder die Drums oder den Bass oder fang an zu singen. Aber ich kann dir sicher sagen, dass du die Gitarre bis zum gewissen Level nicht lernen wirst, wenn du eine Stunde am Tag übst, sondern du musst 14 Stunden am Tag üben. Ja, und das ist einfach die Realität. Also ich glaube, wenn man es schafft, dieses Wollen in eine positive Macher-Attitüde umzuwandeln, dann kann das was sehr Positives sein. Ja, deswegen, ich bin da so ein bisschen ambivalent bei dem Thema.
Also Ungeduld auf der einen Seite als Hemmnis für echtes Lernen, aber auch ein Pro für eine gewisse Dynamik, die ich auch nach vorne bringen kann. Maria, du nickst zustimmend?
Würde ich zustimmen, ja.
Habt ihr, Alex, bei euch auch irgendwie im Onboarding, in der Talentförderung, im Lernen generell, was man ja in jedem Job ständig tut, nehmt ihr da auch drauf Rücksicht? Macht ihr neue Dinge, die andere Generationen vielleicht da nicht so gebraucht haben?
Ganz ehrlich, nein. Ich habe da auch in der Form noch nicht drüber nachgedacht. Wir haben sehr viel in Learning investiert. Man muss zugegebenermaßen sagen, wir sind in einer Industrie, die einerseits sehr komplex ist, also der Energiehandel hat Abhängigkeiten zum physischen Netz, der hat Abhängigkeiten zum Wetter, also tiefer gehende meteorologische Analysen, generell die Art und Weise, wie Strommärkte funktionieren, meine Mutter hat es bis heute nicht verstanden, nach ich weiß nicht wie viele Jahre, fast ein ganzes Jahrzehnt bin ich in der Industrie. Dementsprechend. Und das andere ist, wir müssen ziemlich auf 100% lernen, also 80% reicht bei uns nicht. Dementsprechend, wir haben sehr viel Learning-Materialien, aber wir haben uns noch nicht damit beschäftigt, wie man die jetzt zuschneiden kann. auf Menschen, die weniger Aufmerksamkeitsspanne haben, also um es mal sehr negativ zu formulieren, aber nee, haben wir nicht. Kurz gesagt, haben wir nicht. Die Frage ist, wie man das machen würde. Ich habe da aber auch noch, ehrlicherweise noch nicht drüber nachgedacht. Das ist aber eine spannende Frage, wenn ich ehrlich bin.
Maria, was würdest du denn sagen, was muss ein Unternehmen denn so diesbezüglich bieten, dass du sagst, ja, hier fühle ich mich gut, hier fühle ich mich richtig, hier fühle ich mich gesehen und dass du dann am Ende da auch gerne bleiben möchtest?
Ich finde, das ist auch sehr schwierig, weil das ist auch wieder jetzt nur mein Fall, was ich hier berichten kann. Thema Talentförderung und Führungskraft. Also zum einen, ich finde es gut, wenn eine Führungskraft nicht nur Ansagen macht, sondern wirklich auch dafür sorgt, dass sein Team sich weiterentwickelt und auch Vertrauen schenkt und dementsprechend auch ein Gespräch auf Augenhöhe möglich ist. Und mir ist es auch sehr wichtig und ich glaube, vielen jungen Leuten ist es auch wichtig, sie wollen auch was erreichen und auch gefördert werden. In meinem Fall, ich habe hier das große Glück, eine Führungskraft zu haben, die mir das Gefühl gibt, großes Potenzial in mir zu sehen und mich auch wirklich fördert. Ich mache auch nebenbei noch einen zweiten Master an der TU Berlin, obwohl ich ja schon fertig ausgebildet bin. Und auch da gibt sie mir die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und auch legt mir keine Steine in den Weg. Und wenn für mich diese Weiterentwicklung nicht nur fachlich, sondern auch persönlich gegeben ist, dann passt das für mich.
Dazu will ich was sagen kurz. Das ist tatsächlich, also Förderung von Einzelpersonen ist etwas, was unfassbar wichtig ist, auch in meiner eigenen Karriere. Also ich bin ein großer Teil meines, in Anführungszeichen, Erfolgs, ja, ist daraus entstanden, dass ich super Mentor hatte, Leute, die mich an die Hand genommen haben, die in Zeit in mich investiert haben. Was ich aber auch sehe, und da kommt auch ein bisschen dieses Kulturelle wieder rein, vor allem bei vielen Deutschen, ja, und Westeuropäern, so, das weiß ich eh besser. Du gehst zu einem als Mitte 30 oder Ende 30 oder 40-Jähriger zu einem 21-Jährigen oder einer 21-Jährigen und willst was erklären und du hast das Gefühl, das weiß ich eh besser. Und das sehe ich als massiv gefährlich an. Das heißt nicht, dass jeder Ältere mehr weiß als der Jüngere. Aber in einem professionellen Kontext ist das schon sehr gefährlich, wenn man meint, die Wahrheit mit Löffeln gefressen zu haben. Weil in 99% der Fälle hat man es eben nicht, auch wenn man es meint. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema. Ich wünschte mir, dass diese Selbstverständlichkeit eh alles verstanden zu haben, gerade in unserem Kulturkreis, also hier in dem deutschen Kulturkreis, das wird mir langsam, nicht nur im Arbeitsbereich, sondern wenn man sich auch so Konflikte auf der Welt anschaut, diese Einseitigkeit, ja, ich bin auf der Seite, ich verstehe das vielleicht bei einem 70-Jährigen, der sein Leben lang irgendwie was mit sich schleppt, ja, aber bei jungen Menschen, wenn ich mir anschaue, wie die Meinungen sich entwickeln, auch politisch, wenn man sich die Bilder anschaut, wer was wählt und so, da denke ich mir schon, oha, das sollte man sich vielleicht alles ein bisschen differenzierter anschauen. Ja, und ich spanne jetzt den Bogen etwas weiter raus.
Ich wollte gerade sagen, das wäre ein tolles Thema für eine komplett neue Podcast-Folge.
Genau, aber es hat tatsächlich Implikationen auf den Arbeitsbereich, aber auch das ganze Leben. Ja, die Bereitschaft zu lernen und nicht zu denken, ich weiß eh schon alles.
Ich gehe da auch voll mit, aber man muss auch dazu sagen, nicht jedes Unternehmen oder jede Führungskraft hat die Möglichkeit, zum Beispiel alle Gen Z-Mitarbeiter zu fördern.
100%.
Das geht nicht. Also ich habe hier, wie gesagt, das Glück, ich habe auch eine Mentorin außerhalb von Euref. Das heißt, ich weiß, dass ich nicht alles weiß. Ich weiß, dass ich noch sehr viel lernen muss. Das ist mir bewusst. Und das ist aber wieder so eine Sache, das ist jetzt hier mein Fall. Es kann natürlich auch ganz anders sein, aber ich würde behaupten, dass viele Gen Z junge Leute wissen, es gibt wirklich noch viel zu lernen, bevor man hier überhaupt was leistet. Man muss sich noch ein bisschen beweisen, ja.
Und Lernen ist ja im Idealfall zumindest ein lebenslanges Projekt, egal welcher Generation man angehört. Wir kommen langsam zum Schluss von unserem Gespräch und ich würde euch jetzt, nachdem wir uns hier ein bisschen ausgetauscht haben, gerne fragen, Maria, wenn du dir als Gen Z-Vertreterin von den Millennials eine Sache wünschen dürftest, was wäre das?
Wahrscheinlich erstmal chillen und runterkommen. Lasst uns einfach machen und vertraut darauf, dass wir unseren Weg finden, auch wenn der vielleicht anders aussieht als bei euch. Denn wir wollen nicht rebellieren, sondern auch mitgestalten. Und ich glaube, wenn wir beide Generationen aufeinander zugehen, dann können wir wirklich sehr viel voneinander lernen, also ihr auch von uns. Und so können wir gemeinsam bessere Arbeitswelten schaffen.
Und andersrum?
Ich glaube, wenn ich einen Wunsch hätte, wäre das, dass sich die Generation im Kollektiv besser informiert und mehr Sensibilität für Komplexität entwickelt. Ich glaube, das ist das, was ich vorher angesprochen habe, das reflektiert auf die Arbeitswelt, ja, zu verstehen, es dauert halt manchmal etwas Zeit, um gewisse Erfahrungen zu sammeln, um erfolgreich zu sein, um in Führungspositionen zu kommen. Aber das ist halt auch im Leben, also wenn ich mir anschaue, wie Meinungen gemacht werden über TikTok, ich bin ein massiver Feind von TikTok. Ich glaube, das ist eine toxische Plattform, so wie fast alle Social Media Plattformen. Das ist meine persönliche Meinung, aber die Art und Weise, wie Informationen kommuniziert wird und Meinungen geformt werden, sehe ich als größte Gefahr. Und wie gesagt, das ist einerseits der Arbeitsmarkt, aber generell auch das Leben. Komplexität ist in fast allem drin. Und die Ignoranz dieser Komplexität birgt massive Gefahren, meiner Meinung nach. Wenn ich mir wünschen würde, wenn ich einen Wunsch hätte, kurz gesagt, würde ich sagen, Gen Z, verbringt ein bisschen mehr Zeit damit, euch über komplexe Themen wirklich in der Tiefe zu informieren. Und nicht nur auf TikTok und nicht nur auf Instagram und auch nicht nur auf X, sondern auch Bücher lesen und Journal Articles lesen und was auch alles dazu gehört. Ja, das wäre mein Wunsch.
Und noch ein kurzer Blick in die Arbeitswelt. Als Fazit zum Schluss, was braucht die Arbeitswelt der Zukunft, damit wir alle gemeinsam, denn darauf läuft es hinaus, möglichst gut und produktiv arbeiten können?
Ich denke, es braucht von beiden Seiten Anpassung, aber vor allem sollten Unternehmen bereit sein, sich weiterzuentwickeln. Die Arbeitswelt verändert sich und die Gen Z bringen neue Perspektiven und Erwartungen mit, die aber auch wichtige Impulse geben. Und gleichzeitig müssen wir als Gen Z auch natürlich lernen, uns in bestehenden Strukturen zurechtzufinden und flexibel zu bleiben. Und ich glaube, es geht um ein Miteinander und nicht um ein Entweder-Oder.
Gehe ich 100% mit. Ich glaube, gerade haben wir nicht, also ich glaube, Gen Z spürt nicht die Form des wirtschaftlichen Drucks, der entstehen könnte, wenn man mal nicht genug Geld hat und so weiter. Also der Wohlstand ist gerade hierzulande sehr hoch noch für die Generation, war für meine Generation persönlich auch. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem Henne-Ei-Problem, dass man es nicht schafft, richtig mit Gen Z zusammenzuarbeiten und dann den Wohlstand in irgendeiner Weise in Gefahr bringt, weil jetzt, ich will jetzt nicht plakativ mit Themen wie Faulheit kommen, aber Arbeitsmoral und Arbeitspensum, 4-Tage-Woche gegen 5-Tage-Woche, 40 Stunden und so weiter, ja, all diese Fragen sind wichtig und wir als Millennials oder die ältere Generation erwarten halt eine gewisse Arbeitsmoral, die ist uns extrem wichtig. Und ich glaube, wenn man das nicht schafft, ein gewisses Level an Arbeitsmoral zu halten, wird sich das auf die Wirtschaft auswirken. Und wenn die Wirtschaft wiederum, und da kommt das Henne-Ei-Problem rein, als Ganzes der Wohlstand runtergeht, wird der Druck auf Gen Z so viel wachsen, dass die Belastbarkeit also es ist nicht mehr eine Sache der Frage der Belastbarkeit, sondern es ist dann einfach eine ganz andere Grundsituation. Ja? Und ich hoffe, dass wir nicht in diesen Strudel geraten. Dementsprechend würde ich Maria komplett zustimmen. Wir müssen das lernen, aber wir müssen wirklich, und jetzt rede ich eher für Deutschland oder für Teile Europas, vorsichtig sein, dass wir uns nicht in diesen Diskussionen verstricken, sondern auch mal uns die Hände dreckig machen. Ja. Das gehört dazu.
Sehr gutes Schlusswort. Dann hören wir auf zu reden, machen uns jetzt die Hände dreckig und ich danke euch beiden für das Gespräch. Ziemlich spannend, findet ihr auch? Mich zumindest hat das Gespräch noch etwas länger beschäftigt. Denn natürlich sind solche generellen Zuschreibungen für eine ganze Generation nie so ganz ernst zu nehmen, weil ja jeder auch eine andere Persönlichkeit hat und natürlich nicht alle gleich sein können. Aber zumindest die weltpolitischen Umstände sind doch anders. An die Terroranschläge von 9/11 zum Beispiel kann ich mich gut erinnern. Aber ich ging auch noch zur Grundschule. Leute aus der Gen Z sind zum Teil erst danach geboren worden, haben die Auswirkungen und den Schock der gesamten Welt damals nicht mitbekommen. Diese Welt danach ist für sie die normale. So etwas kann prägend sein, muss es aber auch nicht. Und am Ende lässt sich festhalten, für den Arbeitsmarkt brauchen wir die jungen Menschen ganz dringend. Das haben wir spätestens in den Episoden zum Fachkräftemangel und zur dualen Ausbildung gehört. Der Start ins Berufsleben wird dadurch heute sehr anders als noch etwa zur Zeit, als die Babyboomer angefangen haben zu arbeiten. Sie waren die geburtenstärksten Jahrgänge, da war es eher ein hartes Rennen um gute Ausbildungsplätze. Das heißt aber nicht, dass der Gen Z alles nachgetragen wird. Sie müssen sich schließlich Probleme in der Zukunft stellen, die den Älteren auch ein bisschen mehr egal sein können, weil sie die Auswirkungen davon vermutlich nicht mehr selbst erleben werden. Stichwort Klimawandel. Erst einmal müssen wir aber alle zusammenarbeiten, sei es als Kollegen, als Vorgesetzte, Fachkräfte oder einfach im ganz normalen Leben. Und da hat man im Gespräch etwas sehr Wertvolles erkennen können. Auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, kann man doch fast immer auch Gemeinsamkeiten entdecken und die Ansichten des anderen zumindest einmal ernsthaft anhören. Wenn ihr eine Meinung zu diesem Podcast habt, dann schreibt sie uns doch gerne. Entweder in die Kommentare oder an podcasts@rheinische-post.de. Ich freue mich über jede Nachricht. Und euch wünsche ich damit erstmal eine schöne Woche. Macht es gut. Nächsten Dienstag gibt's wieder ein spannendes Thema aus der Arbeitswelt. Mein Name ist Lilly Stegner. Ciao.
Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ich wage es trotzdem. Wenn ihr diesen Podcast in eurem Netzwerk weiterempfehlt, werden wir uns sehr freuen. Egal ob online oder im echten Leben. Danke.